Ja, ihr Lieben, wer die Herzen kennt, das ist unser Thema heute. Und zur Einstimmung habe ich euch mal ein paar Bilder mitgebracht. Ja, muss ich da irgendwo... Ne? Ja, vielleicht ist da die Batterie, keine Ahnung. Egal. Jetzt weiß ich gar nicht, ob das... Ne, das ist noch nicht das Erste. Gut. Eine Küche, findet ihr den Fehler? Genau, der Herd steht nicht unter der Dunstabzugshaube oder die Haube hängt nicht über dem Herd, genau. Ja, also hat mir gut gefallen. Toll fand ich auch diese Treppenkonstruktion. Nicht ganz einfach, vielleicht sie unfallfrei zu bewältigen, aber mal ein bisschen was anderes. Und hier weiß ich auch nicht, ob der Handwerker sich das wirklich so gedacht hat. Jedenfalls hat er seine Leiter hier ja doch eindeutig besser gesichert vor Diebstahl. Als dieser Fahrradfahrer hier. Das fand ich total gut, weil das könnte auch mir passieren. In all diesen Fällen gilt, vielleicht hätten Sie jemand fragen sollen, der sich mit sowas auskennt. Ja, was für solche Situationen gilt, das gilt erst recht für unser Herz. Denn auch mit unserem Herzen kennen wir Menschen uns manchmal nicht so sonderlich gut aus. Und dabei ist es von so entscheidender Bedeutung, weil es unser ganzes Leben bestimmt. Unser Herz braucht die Anbindung an unseren Herrn, der sich mit dem menschlichen Herzen bestens auskennt. Durch den Propheten Jeremia lässt Gott seinem Volk sagen, nichts ist so undurchschaubar wie das menschliche Herz. Es ist unheilbar krank. Wer kann es ergründen? Ich, der Herr, durchschaue es. Nichts ist so undurchschaubar wie das menschliche Herz, nichts. Keine verwirrende Montageanleitung, keine irrwitzige Straßenführung und kein grottenschlechter Unterricht kann so rätselhaft sein und uns so durcheinander bringen und in die Irre führen wie unser eigenes Herz. Es ist verrückt, weil unser Herz doch so sehr zu uns gehört und uns ausmacht, aber manchmal kennen wir Menschen uns wirklich nicht sonderlich gut damit aus. Und manchmal sieht man das schon an Kleinigkeiten. Da telefoniere ich mit einer Freundin und möchte ihr erklären, was gerade so in mir vorgeht. Und als ich da so meinen eigenen Ausführungen zuhöre, kommt mir das alles so ziemlich wirr vor. Und deswegen frage ich sie mal zwischendurch, verstehst du, was ich meine? Ja, ehrlich gesagt, nein, ich weiß ja nicht so genau, was in dir vorgeht. Und ich denke, ja, ich auch nicht. In meinem Herzen sind die Dinge oft nicht so klar und eindeutig zu durchblicken. Weiß, schwarz, richtig, falsch, gut, böse, so klar ist es ja oft nicht. Es gibt Unsicherheiten, Zwischentöne und Schräglagen in meinem Herzen. Mein Herz ist vielen Einflüssen ausgesetzt und unterschiedliche Faktoren spielen in der Art, wie ich Situationen wahrnehme und mit ihnen umgehe, eine Rolle. Manche Erfahrungen, die ich gemacht habe, prägen mich stärker, als ich so denke und sie beeinflussen mein Leben mehr, als mir vielleicht bewusst ist. Manchmal denke ich, ja, meine Motive sind doch ganz klar und eindeutig. Und dann stelle ich plötzlich fest, dass in Wahrheit mich was ganz anderes antreibt. Immer mal wieder keimen Dinge in meinem Herzen auf, die ich so gar nicht will. Und trotzdem sind sie da. Und dann gibt es Momente in meinem Leben, da bin ich mir selbst so fremd, da müsste ich mich eigentlich siezen. Wer kennt sich mit meinem Herzen, mit all den schönen und schrecklichen Seiten und seinen Widersprüchlichkeiten aus und kann es ergründen? Ich nicht, mein Herr schon. Er kennt sich mit dem Herzen bestens aus und weil ihm die Gesundheit meines Herzens am Herzen liegt, kann ich auch nichts Besseres tun, als immer wieder mit meinem Herzen zu ihm zu kommen. Und das ist, was David auch seinem Sohn Salomo auf den Weg gibt, als dieser die Nachfolge seines Vaters antritt und und zum König eingesetzt wird. Und ich möchte Davids väterlichen Rat aus 1. Chronik 28, die Verse 9 und 10, gerne genauer mit euch anschauen. Da heißt es nach der Neues Leben Bibel: Und du, mein Sohn Salomo, lerne den Gott deines Vaters kennen. Diene ihm von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Denn der Herr sieht ins Herz der Menschen und versteht es. Er kennt jeden unserer Gedanken. Wenn du ihn suchst, wirst du ihn finden. Wenn du ihn aber verlässt, wird er dich für immer verstoßen. Mach dir bewusst, dass der Herr dich erwählt hat, ihm ein Haus, ein Heiligtum zu bauen. Sei stark und mach dich an die Arbeit. Auf drei Aussagen aus diesem väterlichen Rat möchte ich näher eingehen. Erstens, lerne Gott kennen. Zweitens, diene dem Herrn von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Und das dritte, suche die Nähe deines Herrn, der dein Herz sieht und versteht. Lerne Gott kennen. David weiß aus eigener Erfahrung, was es heißt, ein Volk zu regieren. Er kennt Freude und Leid von Leiterschaft. Und er weiß, wie wichtig es für jeden Menschen, aber besonders auch für Menschen mit Leitungsverantwortung ist, gut für ihr eigenes Herz zu sorgen. David selbst hat eine lebendige Beziehung zu seinem Herrn. Er wird ja auch als Mann nach dem Herzen Gottes bezeichnet. Er hat eine Herzensbeziehung zu Gott und das wünscht er sich jetzt natürlich auch für seinen Sohn Salomo. Lerne Gott kennen. Je besser ich den Gott der Bibel kennenlerne, desto besser lerne ich auch mich selbst kennen und desto mehr wird mein Herz verändert. David hat das so erlebt. Er hat mit seinem Herrn zusammen ja Höhen und Tiefen durchschritten. Er ist von Gott herausgefordert worden, hat erlebt, wie Gott ihn versorgt und gebraucht. Er ist Gottes Herzen und dabei auch seinem eigenen Herzen immer besser auf die Spur gekommen. Als er seine verhängnisvolle Affäre mit Bathseba begonnen hat und sie dann schwanger wurde und er das Kind ihrem Ehemann unterjubeln wollte, was ja nicht geklappt hat, und David schließlich zum Mörder wurde, um seine eigene Schuld zu vertuschen, da hat er sich selbst auf eine Weise kennengelernt, wie er sich vorher nicht kannte. Er wurde mit seiner dunklen Seite konfrontiert und hat leidvoll erfahren, wozu er als Mann Gottes, als von Gott eingesetzter König, der so viel Siege mit seinem Herrn errungen hat, wozu er dennoch fähig ist. Der Prophet Nathan, er war ja ein geistlicher Berater am Königshof, hat David im Auftrag Gottes auf seine Schuld angesprochen. Und David hat sich das sagen lassen, er hat seine Schuld bekannt. Er hat diesen Bruch in seinem Leben nicht länger aus der Beziehung mit Gott herausgehalten, sondern er hat es mit hineingenommen und er hat seine Schuld beim Namen genannt. Nathan spricht David daraufhin Gottes Vergebung zu, sagt ihm aber auch, dass dieses Kind aus der Beziehung mit Bathseba sterben wird. Das ist eine der Folgen von Davids Verhalten, mit dem er der Sache Gottes Schaden zugefügt hat. Als Mann Gottes, als Leiter von Gottes Volk, hat er durch seine Tat den Feinden Gottes in die Hände gespielt und ihnen Anlass gegeben, Gott zu lästern. Davids Schuld ist nicht seine Privatsache. Es ist auch nicht nur eine Sache zwischen ihm und Bathseba und ihren Familien. Das Ganze steht in einem größeren geistlichen Zusammenhang. Auch als Nachfolger Jesu heute ist es wichtig, dass wir diese geistliche Dimension im Blick behalten und dass wir begreifen, was ich in meinem Herzen entscheide. Das ist nicht meine Privatsache, sondern es hat über mein persönliches Leben hinaus Auswirkungen. Wenn ich meine eigenen Absichten verfolge, statt mich von meinem Herrn leiten zu lassen, wenn ich Sünde, egal welche Art, in meinem Leben toleriere, wenn ich mich mit ihr arrangiere, wenn ich Sünde in meinem Leben vertusche, statt sie zu Jesus Christus zu bringen und mich in meinem Namen davon loszusagen, dann schwächt mich das in meiner Nachfolge, dann verhindert das Wachstum und Frucht und dann zieht es seine zerstörerischen Kreise über mein Leben hinaus und ich spiele dem Feind Gottes damit in die Hände. Der ist nämlich immer ganz glücklich darüber, wenn er einen Jesus-Nachfolger schwächen kann und wenn er ihn daran hindern kann, die Botschaft von Jesus Christus weiterzutragen und dazu einzuladen. Die Gesundheit unseres Herzens ist wichtig, nicht nur für uns persönlich. Und deshalb finde ich diesen Rat Davids so weise und so unverzichtbar für jeden Jesus-Nachfolger. Lerne Gott kennen. Gib dich nicht mit so einem Basiswissen zufrieden, dass du denkst, naja, so ein paar Grundlagen habe ich ja, das reicht, damit komme ich schon irgendwie durch. Versuche auch nicht, so einen Glauben aus zweiter Hand zu leben, indem du nur von den Einsichten und Erfahrungen anderer zehrst und dich damit begnügst, so ein zweiter Handwissen, von so einem zweiten Handwissen zu leben. Begnüge dich auch nicht damit, theoretisches Wissen über Jesus in deinem Kopf anzusammeln, sondern lerne deinen Herrn wirklich kennen. Setz dich seinem Wort aus. Nimm es dir zu Herzen. Hör ihm zu. Tu, was er dir sagt. Lass dir Stück für Stück von ihm zeigen, wer er ist, und lass dich von seiner Wahrheit durchdringen. Du wirst in deiner Liebe zu Jesus wachsen und du wirst mit ihm auch dich selbst immer besser kennenlernen und dein Leben wird Wirkungskraft entfalten. David hat das erlebt, andere Gottesleute aus dem Alten und Neuen Testament haben das erlebt, die 12 Jünger Jesu haben das auch erlebt. Die Nähe zu Jesus hat sie verändert und an seiner Seite haben sie auch sich selbst besser kennengelernt. In Matthäus 26, 20 folgende und Markus 14, Vers 17 bis 19 wird berichtet, wie Jesus seinen Jüngern bei ihrem letzten gemeinsamen Passamahl sagt, dass einer aus dieser Runde ihn verraten wird. Die Jünger sind verständlicherweise tief erschüttert. Ihre Reaktion zeigt aber auch, dass sie mit Jesus sich selbst gut genug kennengelernt haben, um zu wissen, dass in ihrem Herzen nicht nur Gutes wohnt. Und einer nach dem anderen fragt Jesus erschrocken, das bin doch nicht ich, oder? Obwohl die allermeisten von ihnen es sich in diesem Moment wahrscheinlich nicht vorstellen können, ziehen sie dennoch in Betracht, dass sie der Verräter sein könnten. Sie haben in der Zeit mit Jesus, in der sie sein Wesen und seine Art näher kennengelernt haben, nicht nur verstanden, wer er ist, sondern sie haben auch ein Stück besser verstanden, wer sie selbst sind. Sie wissen oder haben zumindest eine Ahnung davon, wozu sie fähig sind. Je länger wir mit Jesus unterwegs sind und je intensiver wir ihn kennenlernen, desto klarer wird auch unser Blick auf uns selbst. Das sehe ich an den Menschen in der Bibel und das ist auch meine persönliche Erfahrung. In der Begegnung mit Jesus sehe ich immer wieder auch mal meinen Abgründen ins Auge. In der Predigtvorbereitung hatte ich gleich mehrere Situationen vor Augen, in denen ich entgegen dem, was ich als gut und richtig vor Gott erkannt habe und wovon ich ja auch überzeugt bin, dennoch schlechte Entscheidungen getroffen habe. Manchmal stand ich kurz davor, schützende Grenzen zu überschreiten und mein Herr hat mich vor dem Absturz bewahrt, mich aufgehalten. Er hat zu meinem Herzen gesprochen und hat mir gezeigt, wohin es führen würde, wenn ich diesen Weg so weitergehe. Manchmal bin ich aber auch weitergegangen und ich bin gefallen. Ich habe meine Überzeugung über Bord geworfen und ich habe Dinge getan, ja, wo ich nie gedacht hätte, dass ich mal zu sowas fähig wäre. Und mein Herr hat mir wieder aufgeholfen, hat mich aufgerichtet und dafür bin ich ihm sehr dankbar. Je besser ich mit Jesus auch mich selbst kennenlerne, desto mehr wird mir bewusst, wie abhängig ich von ihm bin. Und desto mehr wachse ich auch in meiner Liebe und in meinem Vertrauen zu ihm. Heute würde ich nicht mehr so sagen, ja, gesagt habe ich es eigentlich nie, aber gedacht habe ich schon manchmal, dieses oder das kann mir nicht passieren. Mittlerweile weiß ich, wie sehr ich mich in mir selbst täuschen kann. Und ich sehe, dass gerade in den Bereichen, die mir so wichtig sind, in denen ich mich manchmal auch so sicher fühle, dass ich da besonders angreifbar bin, Und deshalb möchte ich mir immer wieder von Jesus zeigen lassen, wie es gerade in meinem Herzen aussieht und mich auch von ihm zurechtbringen lassen. Statt mich in falscher Sicherheit zu wiegen, möchte ich mir die Warnung des Apostel Paulus aus dem Korintherbrief, 1. Korinther 10, Vers 12, zu Herzen nehmen. Seid vorsichtig. Gerade wer meint, er stehe besonders sicher, muss aufpassen, dass er nicht fällt. Eine gute Möglichkeit, auf mein Herz aufzupassen, ist, dass ich alles dran setze, meinen Herrn besser kennenzulernen. Das zweite, diene dem Herrn von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Hier geht es um Hingabe. Manchmal meinen Christen, Hingabe hieße, dass ich möglichst viel für Gott tue. Und wenn ich dann noch mehr tue, dann ist das noch besser. Aber das ist nicht dasselbe wie Hingabe. Ich kann ja aus unterschiedlichen Motiven heraus ganz, ganz viel für Gott tun, ohne dass mein Herz beteiligt ist. Hingabe ohne Herz ist nicht möglich. Hingabe bedeutet, dass ich mein Herz ganz auf meinen Herrn richte, dass ich mich ihm mit ganzem Herzen und mit allem, was mein Herz eben auch ausmacht, überlasse. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Im letzten Jahr habe ich meine Predigt zum Missionsauftrag vorbereitet. Ich weiß gar nicht, ob ich sie hier auch gehalten habe. Jedenfalls, als ich mich mit Matthäus 28, Verse 16 bis 20 beschäftigt habe, wo ja dieses Treffen beschrieben wird, bei dem Jesus seine Jünger beauftragt, da ist mir aufgefallen, was ich vorher schon ganz viele Male überlesen habe. Die Jünger kommen also zum Treffpunkt, den Jesus ihnen gesagt hatte, und als sie Jesus dann sehen, noch bevor er sie beauftragt, ist das Erste, was sie tun, sie werfen sich vor ihm nieder. Hier kommt zum Ausdruck, was in ihrem Inneren, in ihrem Herzen vor sich geht. Die Jünger erkennen den auferstandenen Jesus als ihren Herrn und sie erkennen ihn als ihren Herrn an. Sie verehren ihn, sie werfen sich ganz auf ihn und ordnen sich ihm unter. Das ist Anbetung. Ein anbetendes Herz ist die angemessene Haltung, unserem Herrn zu begegnen und mit ihm zu leben. Ein anbetendes Herz ist ein Herz, das sich Jesus vorbehaltlos hingibt und bereit ist zu hören und zu tun, was Jesus sagt. Und ist es nicht ermutigend, zu sehen, wie Menschen, die sich Jesus Christus hingeben, wie er die zu seiner Ehre gebraucht? Aus einem Häufchen verzagter Jünger, das sich da nach Jesu Tod ängstlich hinter verschlossenen Türen versteckt, wird eine Jesusbewegung, die sich rasant ausweitet und die bis heute niemand aufhalten kann. Jesus sieht und er segnet ihm hingegebene Herzen. Mit einem hingegebenen Herzen kann ich leidenschaftlich mit Jesus an der Arbeit sein. Ich kann mich so richtig reinhängen und so richtig reinklotzen. Und genauso kann ich zu anderen Zeiten hingebungsvoll zu Jesu Füßen sitzen, einen Kaffee mit ihm trinken und die Zweisamkeit mit ihm in Ruhe genießen. Mein Herr will ja nicht meine Leistung, er will mein Herz. Nur in der Herzensbeziehung mit ihm kann ich so leben und ihm so dienen, dass er Freude daran hat. David hat das begriffen, im Psalm 40 betet er: An Schlachtopfern und Speiseopfern hast du keinen Gefallen, aber du gabst mir Ohren, die offen sind für dich. Brandopfer und Sündopfer hast du nicht von mir verlangt. Da habe ich gesagt, Herr, hier bin ich. Es erfüllt mich mit Freude zu tun, was dir, mein Gott, gefällt. Deine Weisungen trage ich in meinem Herzen. Bei Davids Vorgänger Saul war das anders, noch nicht von Anfang an, aber später. Als Saul von Gott zum König berufen wurde, da kam er sich klein und unwürdig vor und er wusste, dass er ganz und gar auf Gott angewiesen ist.
Aber im Laufe seiner Königsherrschaft hat sich Sauls Herzenshaltung verändert. Er löste sich Stück für Stück aus dieser engen Bindung an Gott. Er schaute immer weniger auf seinen Herrn und beurteilte die Sachen immer mehr aus seiner eigenen Sicht und tat, was er für richtig hielt. Und deshalb hat Gott ihm die Königsherrschaft entzogen. Und auch Salomo, Davids Sohn, der ja so toll mit Gott gestartet ist, der sein Volk so dermaßen gut regiert hat, so weise, der über die Landesgrenzen hinaus für seine Weisheit bekannt war und dessen Weisheit ja heute auch noch sprichwörtlich ist, der blieb nicht mit ungeteiltem Herzen bei seinem Herrn. Salomo heiratete viele Frauen aus heidnischen Völkern, das war auch ein politischer Schachzug. Aber je älter er wurde, desto mehr neigte sich sein Herz diesen fremden Göttern zu. Ich möchte mir das als Warnung dienen lassen. Ich denke, dass egal wie begeistert wir mit Jesus starten, es uns immer wieder passieren kann, dass wir uns aus der Herzensbeziehung zu ihm lösen. Dass sich da was in unserem Herzen verselbstständigt und wir gar nicht mehr Jesu Ziel mit unserem Leben, sondern unsere eigenen Ziele verfolgen. Das kann ganz schleichend gehen, sodass wir selbst und unter Umständen auch die Menschen um uns her es über längere Zeit gar nicht bemerken, dass mit unserem Herzen was nicht in Ordnung ist. Mein Vater hat vor einigen Jahren so einen Stent im Herzen da gesetzt bekommen, weil ein Gefäß sich zugesetzt hatte. Und er hat da gar nicht gemerkt, dass irgendwas mit seinem Herzen ist. Er ist zum Arzt gegangen, weil er plötzlich sehr kurzatmig geworden ist. Und beim Fahrradfahren, bei uns, also wo meine Eltern da wohnten, in Beckerwerth, er den Rheindamm nicht mehr in einem Rutsch hochfahren konnte, sondern zwischendurch Pause machen musste. Fand er total blöd und hat gesagt, mit meiner Lunge ist was nicht in Ordnung. Ja, dann ist er zum Arzt gegangen und siehe da, es war gar nicht die Lunge, es war das Herz. Und obwohl er sonst gar keine Einschränkungen hatte, irgendwie, die er bemerkt hat, war da so ein Gefäß schon zu 90% dicht. Das hätte auch anders ausgehen können. Ja, jetzt geht er alle paar Monate da wieder zum Arzt, lässt überprüfen, ob mit seinem Herz noch alles in Ordnung ist. Was im körperlichen Bereich gilt, das gilt auch für unsere Gottesbeziehung. Und da erst recht. Wir brauchen den Herzenscheck bei unserem Herrn, weil er sich ja mit unserem Herzen viel besser auskennt als wir und viel schneller bemerkt, wenn da etwas nicht in Ordnung ist. Es ist so wichtig, dass wir unseren Herrn in unser Herz hineinschauen lassen und das nicht nur alle paar Monate, sondern kontinuierlich. Er will uns zeigen, wie es um unser Herz bestellt ist. Er will uns helfen, heilen und zurechtbringen. Er hat sich aufrichtigen Herzens für uns entschieden, wohlwissend, was an Dunklem in unserem Herzen schlummert und auch immer wieder darin aufkeimt. Sein Ja steht als feste Größe über unserem Leben und er möchte, dass wir unser Herz ganz an ihn hängen. Und weil sein Ja eine feste Größe ist. Deswegen brauchen wir auch keine Angst haben, ihn in unser Herz schauen zu lassen. Aus Angst eben, was dabei herauskommt, weil er verdammt uns ja nicht, sondern er hilft und heilt uns. Und ein letzter Gedanke dazu, suche die Nähe deines Herrn, der dein Herz sieht und versteht. Wenn man die Geschichte von David in den beiden Samuel-Büchern sich anschaut, ab 1. Samuel 16, dann fällt auf, dass David in unterschiedlichen Lebenssituationen immer wieder zu Gott kommt, dass er ihm sein Herz ausschüttet, nach seinem Willen fragt und sich von ihm leiten lässt. Gerade in der Zeit, als David auf der Flucht vor Saul war, da kann man sehen, wie gut es seinem Herzen getan hat, immer wieder die Nähe seines Herrn zu suchen. In Verbindung mit dem Herzen Gottes blieb David auch mit seinem eigenen Herzen in Verbindung. Obwohl er ja immer wieder in ganz, ganz bedrohliche und wirklich furchterregende Situationen geraten ist, hatte David ein mutiges Herz. Warum? Weil Gott sein Herz gestärkt hat. Ganz anders sah sein Leben nach diesem Ehebruch aus, als David da versucht hat, seine Schuld zu vertuschen. Da ging es ihm richtig schlecht. Und von diesem kraftvollen Leben mit Gott war nicht mehr viel zu sehen. Aber wie befreiend war es für David, als er dann endlich seine Schuld bekannt hat, als er sein Herz wieder für seinen Herrn geöffnet hat. Im Psalm 32 schildert David diese Zeit im Nachhinein so: Als ich mich weigerte, meine Schuld zu bekennen, war ich schwach und elend, dass ich den ganzen Tag nur noch stöhnte und jammerte. Tag und Nacht bedrückte mich dein Zorn, meine Kraft vertrocknete wie Wasser in der Sommerhitze. Doch endlich gestand ich dir meine Sünde und gab es auf, sie zu verbergen. Ich sagte, ich will meinem Herrn meine Auflehnung bekennen und du hast mir vergeben und meine ganze Schuld weggenommen. Nichts ist so kraftraubend, bedrückend und lähmend wie eine Schuld, die wir mit uns schleppen und verheimlichen. Nichts schwächt und entmutigt unser Herz so sehr wie Sünde, mit der wir uns arrangieren oder die wir aus unserer eigenen Kraft heraus zu bekämpfen versuchen. Wie wohltuend ist es, wenn wir unsere Schuld endlich bekennen, wenn wir Vergebung erfahren und wenn wir erleben, wie Gott inmitten dieser Folgen, die die Sünde ja durchaus auch nach sich ziehen kann, doch den Weg der Wiederherstellung mit uns geht. Als das Kind von David und Bathseba, wie durch Nathan angekündigt, todkrank wird, da schottet David sich völlig von der Außenwelt ab. Er zieht sich zurück, er fastet, weint, er betet und fleht Gott an, den Jungen zu verschonen. Die Hofbeamten da am Palast versuchen, David zum Essen zu bewegen. Für sie sieht es so aus, als ob David vollkommen verzweifelt und sich völlig selbst aufgibt. Tatsächlich aber sucht David die ungestörte Nähe seines Herrn. Nach der Zeit, die er sein Herz vor Gott verschlossen hat und seine Schuld vertuscht hat, kommt er seinem Herrn jetzt wieder echt und ehrlich nahe. Diese Woche in der Stille mit Gott, das ist für David eine ganz besondere Zeit und ein Wendepunkt in seinem Leben. In dieser Zeit schüttet er Gott sein Herz aus und die Herzensbeziehung zwischen Gott und ihm wird wiederhergestellt. Wie sehr die anderen am Königshof in ihrer Einschätzung der Ereignisse falsch liegen, das wird deutlich, als das Kind stirbt. Die Bediensteten trauen sich gar nicht, David das zu sagen, weil sie befürchten, ja jetzt, wo er sich so schon zurückgezogen hat, als das Kind krank wird, wenn er jetzt erfährt, dass sein Sohn gestorben ist, dann tut er sich etwas an. Aber David kriegt das doch mit, dass sein Sohn gestorben ist und er reagiert völlig anders, als alle das geglaubt haben. Als er mitbekommt, dass sein Sohn tot ist, wäscht er sich, er geht ins Heiligtum, er betet Gott an und er beendet seine Fastenzeit. Nach dieser intensiven Zeit, in der Gott sein Herz umsorgt, getröstet, aufgerichtet und erneuert hat, ist David wieder bereit und in der Lage, sich dem Leben zu stellen und es gemeinsam mit seinem Herrn zu gestalten. Ich gehe davon aus, dass dieses Erleben des eigenen Scheiterns und die erfahrene Vergebung und Wiederherstellung David verändert. Und dafür gesorgt hat, dass er seinem Herrn an der einen oder anderen Stelle danach anders dienen konnte als vorher. Eine vergleichbare Erfahrung wie David hat ja auch Petrus gemacht. Als er Jesus in der Nacht, als er verhaftet wurde, verleugnet aus Angst um sein eigenes Leben, der erschüttert Petrus die Erfahrung seines eigenen Scheiterns zutiefst. Niemals hätte er gedacht, dass er zu sowas fähig ist, dass ihm sowas passiert. Und dann passiert es doch. Und Petrus ist wirklich am Boden zerstört. Aber dann begegnet ihm später der auferstandene Jesus, als Petrus da mit ein paar anderen Jüngern beim Fischen ist. Ihr könnt das in Johannes 21 nachlesen, eine ganz wunderbare Geschichte. Die Männer sind die ganze Nacht auf dem See, aber sie haben keinen einzigen Fisch gefangen. Und dann begegnet ihnen da Jesus. Das war übrigens genauso eine Situation, wie sie sie schon mal erlebt haben, damals vor 3 Jahren, als sie auch die ganze Nacht nichts gefangen hatten und dann ihnen ein Mann begegnet, eben Jesus, der ihnen rät, das Netz nochmal aufzuwerfen, nochmal rauszufahren. Und dann fangen sie so viele Fische, dass sie das Netz gar nicht mehr einholen können. Und genauso eine Situation erleben sie jetzt, 3 Jahre später, nachdem ihre ganzen Hoffnungen und Träume zerbrochen sind, wieder. Damals hatten sie Jesus als Sohn Gottes erkannt. Und jetzt sehen sie wieder, dass es Jesus ist, der da vom Ufer her mit ihnen spricht und ihnen diesen Tipp eben gibt. Und dann erkennen sie eben, dass es Jesus ist und Petrus ruft, das ist der Herr, beziehungsweise nee, Johannes sagt es, glaube ich, zu Petrus, egal, lest es selber nach. Jedenfalls springt Petrus da ins Wasser, weil er nicht warten kann, bis sie die letzten Meter da im Boot zurückgelegt haben. Er schwimmt auf Jesus zu, sein Blick ist auf seinen Herrn gerichtet und ich bin mir ziemlich sicher, dass er weiß, hier werde ich heil. Und dann nimmt eben Jesus Petrus nochmal zur Seite und spricht mit ihm persönlich, weil diese Schuld ja noch auf Petrus Schultern lastet. Und mich berührt immer wieder, wenn ich das lese, wie Jesus dieses Gespräch mit Petrus führt. Wie er, ja, kein Vorwurf, kein wie konntest du nur, sondern wie er ihm einfach nur diese einfache Frage stellt. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als die anderen hier? Und damit hat er einen Knackpunkt in Petrus' Leben aufgegriffen, denn das war immer so ein bisschen Petrus' Devise. Mehr Leidenschaft, mehr Hingabe, mehr Mut, immer so ein bisschen mehr als die anderen. Vielleicht, um sich Jesu Liebe zu verdienen? Ich weiß es nicht. Jedenfalls begegnet Petrus im Versagen sich selbst. Als er an seinen eigenen überzogenen Erwartungen scheitert. Und jetzt, als Jesus ihn fragt, liebst du mich mehr als die anderen hier? Und das ist auffallend. Da antwortet er ganz schlicht und aufrichtig, ja Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Und dann wird er von Jesus neu beauftragt. Und auch das ist eine Erfahrung, von der ich zutiefst überzeugt bin, dass eben dieses Erleben des Scheiterns und diese erfahrene Vergebung und Wiederherstellung dafür sorgt, dass Petrus Jesus danach an der einen oder anderen Stelle anders dienen kann als vorher. Wenn Schuld dein Leben belastet, dann versuch nicht allein damit fertig zu werden. Lass nicht zu, dass die Schönheit und Würde, die Gott in dein Leben hineingelegt hat und die er in dir und durch dich zur Entfaltung bringen will, dass die von Sünde zugemüllt wird. Das Leben, das dein Herr mit dir führen will und das, was er durch dich bewirken will, das ist viel zu kostbar, als es dran zu geben. Darum suche die Nähe deines Herrn, der dein Herz kennt. Er sieht und versteht deine Sehnsüchte, deine Wünsche, Hoffnungen, deine Pläne, deine Strategien, deine Verletzungen, deine Schmerzen, deine Enttäuschungen, deine Schwächen, deine Stärken, deinen Mangel, deine Tränen, deine Macken, deinen Eigensinn und deine krummen Wege. Du musst ihm nichts beweisen, du musst ihm nichts erklären. Dein Herr sieht das alles, er versteht dich und nichts, was er an dir sieht, kann ihn davon abhalten, dich zu lieben. Und deshalb setzt er seine bedingungslose Liebe all dem entgegen, was dich verstört, belastet und fertig macht. Er nimmt sich deines Herzens an, wenn du ihn lässt. Glücklich sind die Menschen, die in dir ihre Stärke finden und von Herzen dir nachfolgen, heißt es im Psalm 84. David hat so gelebt und dieses Leben legt er eben auch seinem Sohn Salomo ans Herz. Lerne Gott kennen, diene ihm von ganzem Herzen und von ganzer Seele und suche die Nähe deines Herrn, der dein Herz sieht und versteht. Das ist sein Rat an Salomo und in diesem Zusammenhang sagt er ihm auch, in Vers 10, mach dir bewusst, dass der Herr dich erwählt hat, ihm ein Haus, ein Heiligtum zu bauen. Sei stark und mach dich an die Arbeit. Salomo war von Gott beauftragt, den Tempel zu bauen, den David gern für Gott gebaut hätte, aber Gott hat sich eben Salomo dafür ausgesucht. Als Nachfolger Jesu sind wir beauftragt, an seiner Gemeinde mitzubauen. Das ist ein Vorrecht. Und es ist gut, wenn wir uns dessen bewusst sind. Ich wünsche uns sehr, dass wir uns zu Herzen nehmen, wozu wir berufen sind, dass wir alles daran setzen, unserer Berufung würdig zu leben und dass wir uns dabei von unserem Herrn helfen lassen, der eben sich bestens mit unserem Herzen auskennt. Mögen wir unsere Stärke in ihm suchen und von Herzen ihm nachfolgen. Lieber Herr, danke für deine bedingungslose Liebe, die du uns entgegenbringst. Danke, dass du dich selbst gegeben hast, damit wir für immer mit dir leben können. Danke, dass du mit uns in Beziehung treten willst, dass du mit uns zusammen sein willst, dass du uns einbeziehst in dein Handeln in dieser Welt und dass du uns in ein Leben einlädst, das großartiger und schöner ist als alles, was wir uns vorstellen können. Danke, dass du uns hier und jetzt schon immer mal wieder einen Vorgeschmack darauf gibst. Aber lass uns nicht vergessen, dass das eben erst der Vorgeschmack ist und dass das alles noch viel cooler wird, als wir denken können. Herr, danke, dass du unser Herz durch und durch kennst, dass du es siehst und verstehst und dass du uns nicht verdammst, sondern dass du ans Kreuz gegangen bist, damit wir einen Ort haben, an dem wir unsere Schuld abladen können. Danke, dass du sagst, dass wenn wir unsere Sünden bekennen, dass du treu und gerecht bist und uns unsere Sünden vergibst und uns von aller Ungerechtigkeit reinigst. Das ist dein Versprechen und darauf dürfen wir uns felsenfest verlassen. Ich bitte dich, dass du unsere Herzen immer wieder durchleuchtest, dass du sie aufrichtest und tröstest. Danke, dass du weißt, woran ein jedes Herz hier heute leidet. Danke, dass wir mit all dem zu dir kommen können und dass nichts zu profan ist für dich, dass wir alles, wirklich alles dir bringen können. Und ich bitte dich, dass du deine Liebe in unser Herz leuchten lässt und wirklich jeden Winkel unseres Herzens mit deiner Liebe ausleuchtest, dass du deine Liebe und deinen Frieden in unser Herz sacken lässt, dass wir tief in deinem Wort verwurzelt sind und dass du die Schönheit und Würde, die du uns verleihst, in uns zur Entfaltung bringst und dass du sie ausstrahlen lässt auf die Menschen um uns her, dass sie dich erkennen, dass sie eingeladen werden zu dir und dass wir mit ihnen gemeinsam das Ziel unseres Lebens erreichen in deiner Herrlichkeit, wo wir keine Fragen mehr haben werden, wo alles klar ist und wo auch das nicht mehr da ist, woran wir jetzt zutiefst leiden. Danke, dass du alle Tränen von unseren Augen abwischen wirst und wir umfassenden Trost bekommen werden für alles, woran wir auf dieser Seite des Lebens leiden. Danke, Herr, für deine Schönheit, deine Pracht, deine Majestät und deine Liebe zu uns. Wir geben dir die Ehre und lass uns so leben, wie es unserer Berufung in dir entspricht.